Als ich 14 Jahre alt wurde, bekam ich zum Geburtstag einen türkisblauen Sport-Goofy-Jogginganzug geschenkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Kleider Leute machen, aber ich habe auf jeden Fall von ganzem Herzen den Sportunterricht gehasst. Spielten wir Volleyball, kam ich meistens mit verstauchten Daumen nach Hause. Mussten wir über einen Schwebebalken balancieren, verlor ich nach 2 Schritten das Gleichgewicht und fiel herunter. Und beim Jazz-Tanz starrte mich die Sportlehrerin irritiert an und fragte, nach welchem Rhythmus tanzt du denn eigentlich? Mussten wir über einen Kasten springen, sprang ich so oft gegen den Kasten, dass ich überall blaue Flecken hatte. Und beim Mannschaftssport wurde ich stets als Letzte und mit tiefem Seufzen gewählt. Ich sah keinen Grund darin, weiter am Unterricht teilzunehmen. Zum Glück gab es in der Sporthalle einen Abstellraum mit einem Mattenwagen, auf dem man dann sitzen durfte, wenn man zu krank war, um am Sportunterricht teilzunehmen. Also habe ich mein Talent zum Geschichtenerzählen weiter ausgebaut und habe diesen Mattenwagen so oft wie möglich zu meinem Zufluchtsort gemacht. Heute ist es so, dass ich mir an manchen Tagen immer noch einen Abstellraum mit einem Mattenwagen wünsche. Es sind diese Tage, an denen ich keine Lust mehr habe, mitzumachen, weil die Herausforderungen so groß werden, dass ich das Gefühl habe, dass ich nur noch Fehler mache und keinem mehr gerecht werden kann. Weder meinen Eltern noch meinen Kindern und schon gar nicht meiner To-Do-Liste. Und ich fühle mich klein und unfähig. Und da ist in mir eine fiese kleine Stimme, die mir immer sagt, dass ich das alles sowieso nicht schaffe. Dass ich klein und unfähig bin. Und dass ich mit meinen Anstrengungen sowieso nichts verändere. Und auf einmal werden die vielen Aufgaben vor mir zu Riesen und ich bekomme Angst vor ihnen. Diese Welt vermittelt uns die Idee, dass nur ein erfolgreicher Mensch ein gesegneter Mensch ist. Und so stellen sich die meisten von uns ihren Riesen und versuchen in dem, was sie tun, in ihrem Job, als Eltern, in ihrem Haushalt und in ihrer Freizeit, gut und erfolgreich zu sein. Da ist also auf der einen Seite das Gewicht der Erwartungen, egal ob wir sie uns selber machen oder ob sie von außen kommen. Und auf der anderen Seite ist da unsere Angst, dass wir es nicht schaffen und die Scham darüber, wie oft wir uns schon als unfähig erwiesen haben. Und manchmal kommen wir in unserem Leben an einen Punkt, an dem beides, die Angst über unser Versagen und die Scham über unsere Niederlagen so groß wird, dass es uns den Mut nimmt, aufzustehen und weiterzukämpfen. Wir resignieren und fallen in eine Passivität. Diese Passivität hat nichts mit einer Erschöpfung zu tun. Wenn du erschöpft bist, ist es sehr wichtig, dass du dir eine Auszeit nimmst. Diese Passivität ist ein Rückzug vor dem Gewicht der Erwartungen. Wir flüchten uns aus der großen Halle des Lebens in eine Art Abstellraum und setzen uns dort auf den Mattenwagen in der Hoffnung, dass wir davon verschont werden, Entscheidungen treffen und Kämpfe kämpfen zu müssen, in denen wir andere und uns nur verletzen können. Ich hatte so eine Phase vor ein paar Wochen. In dieser Zeit habe ich in meinem privaten Leben alle großen Aufgaben und Projekte vor mir hergeschoben und habe nur noch das Nötigste getan. Ich fühlte mich so unendlich müde und wie gelähmt. Und ich habe mich in dieser Zeit so oft wie möglich auf einer Art inneren Mattenwagen geflüchtet und mir Beschäftigungen gesucht, die meine Gedanken gefangen nehmen und die Welt mit ihren 1000 Forderungen ausblenden konnten. Ich habe ausführlich Wochenplaner und To-Do-Listen geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, so wenigstens auf dem Papier die Kontrolle zu haben. Ich habe vor allem immer wieder mein Handy genommen und Sudoku gespielt und mich endlos in YouTube-Videos verloren, um dann abends todmüde ins Bett zu fallen und den Tag mit Hilfe des Fernsehers zu vergessen. Der Schriftsteller C.S. Lewis schreibt, dass Menschen einen großen Teil ihres Lebens in ein Nichtleben verwandeln. Aber wie kommt man aus diesem Nichtleben wieder heraus? Wo ist der Punkt, an dem man aufspringt und gerne wieder am Leben teilnehmen möchte? Das Schwierige an der Passivität ist, dass man irgendwann so tief in dieser Passivität drinsteckt, dass man sogar zu passiv ist, um wieder da herauszukommen. Man hat einfach keine Kraft mehr. Man kommt da nicht mehr heraus. In dieser Zeit hatte ich an einem Morgen so starke Kopfschmerzen, dass ich nicht zur Arbeit fahren konnte. Nach ein paar Stunden Schlaf in einem dunklen Raum ging es mir etwas besser und ich suchte auf meinem Handy nach einem YouTube-Video, das mir helfen sollte und mich motivieren sollte, wieder aufzustehen. Und ich bin dabei auf einen Vortrag von Dr. Johannes Hartl gestoßen. Pack's an, Passivität überwinden. Wie passend und sehr cool und sehr unterhaltsam. Und wenn ihr gerade selber in so einem tiefen Loch der Passivität festhängt, dann schaut euch diesen Vortrag unbedingt an. Das Wichtigste an diesem Vortrag war für mich ein Bibelvers, der es geschafft hat, durch die vielen Schichten von Nebel und Angst und Resignation hindurch mein Herz zu treffen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Und weil dieser Vers so wichtig ist und ich finde, dass man ihn unbedingt auswendig lernen sollte, lese ich ihn nochmal. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mein Mattenwagengeist war, also dieser Geist der Verzagtheit, ein Geist, der einen Menschen befallen und ihn gefangen nehmen kann und der ihn ganz ausfüllen kann und den wir als Christen aber eigentlich gar nicht haben sollten, weil Gott uns einen ganz anderen Geist geben will, den der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn der Geist der Verzagtheit uns trotzdem befällt, werden wir ihn von alleine nicht mehr los. Ich habe es jedenfalls nicht aus eigener Kraft geschafft. Aber wir dürfen Jesus bitten, uns von diesem Geist der Verzagtheit zu befreien, an dem wir festhängen. Denn er möchte nicht, dass wir uns als Sportgrofis fühlen und unser Leben im Schutz eines Abstellraumes auf einem Mattenwagen verbringen, um aus sicherer Entfernung den Kämpfen dieser Welt zuzuschauen. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Er ist der König aller Könige, unendlich stark und liebevoll und mächtig. Und wir sind seine Kinder. Du bist eine Königstochter oder ein Königssohn des allerhöchsten Königs. Und deshalb möchte er, dass du aufstehst und aus deinem Abstellraum herauskommst und den guten Kampf des Glaubens kämpfst. Ja, es ist manchmal kalt und beschwerlich und stürmisch auf diesem Weg. Du kannst Zeit und Menschen verlieren und Situationen falsch einschätzen und etwas Wichtiges übersehen. Du wirst ratlos sein. Du wirst alles geben und trotzdem Niederlagen erleben. Du wirst weinen und der Schmerz wird dir das Herz zerreißen. Du wirst verletzt werden. Du wirst erschöpft sein. Du wirst hinfallen und aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen können. Aber er hilft dir immer wieder auf. Er ist dein Zufluchtsort und deine Stärke. Er gibt dir alles, was du brauchst, damit du deine Kämpfe kämpfen und deine Riesen bezwingen kannst. Er möchte, dass du lernst, ihm zu vertrauen, damit du nicht wieder deinen Mut verlierst. Und ich habe euch heute eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht, in der es um Verzagtheit und Vertrauen geht. Sie steht in 2. Mose 14. Das israelische Volk war gerade aus Ägypten ausgewandert, nachdem der Pharao sie endlich hatte ziehen lassen. Sie waren bis zum Rand der Wüste gewandert und Gott war vor ihnen tagsüber als Wolkensäule und nachts als Feuersäule hergewandert. Dann gab der Herr Mose folgende Anweisungen. Befiehl den Israeliten, umzukehren und am Meer östlich von Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer gegenüber von Baal-Zephon zu lagern. Dann wird der Pharao denken, ihr hättet euch in der Wüste verirrt und lauft ziellos im Land umher. Ich will das Herz des Pharaos noch ein weiteres Mal hart machen, sodass er euch nachjagen wird. Ich will meine Größe und Macht am Pharao und seinem ganzen Heer zeigen, damit die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Und so machten es die Israeliten dann auch. Die Israeliten hatten Ägypten verlassen. Gott hatte sie nach Jahren der Sklaverei und Unterdrückung dort herausgeführt. Sie waren auf einen Kampf mit den Ägyptern vorbereitet, das steht im Kapitel vorher, aber es war nichts passiert. Sie waren sicher bis zum Rand der Wüste gekommen. Und jetzt schickt Gott sie zurück. Er lässt sie umkehren. Und erstaunlicherweise gehorchen die Israeliten und gehen ohne Murren den ganzen Weg zurück. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Vielleicht sind sie noch so überwältigt von ihrem Auszug aus Ägypten. Vielleicht sind sie auch ganz von diesem Staunen darüber angefüllt, was Gott alles möglich ist. Da haben sie in der letzten Zeit ganz schön viel erlebt, zum Beispiel bei der 9. Plage, als es im ganzen Land so dunkel wurde, dass keiner sich mehr bewegen konnte. Nur in ihren Häusern war es hell und das Licht fiel anscheinend nicht einmal durch die Fenster. Das finde ich so cool, dass ich euch das unbedingt erzählen musste. Wenn wir so etwas erlebt hätten, wären wir ganz bestimmt auch umgekehrt. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Natürlich jagt der Pharao mit seinem ganzen Heer den Israeliten hinterher, so wie Gott es schon angekündigt hatte. Verse 10 bis 12. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sie vor: Hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe? Wir möchten den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Hier ist er, der Mattenwagengeist. Die Israeliten wollen nicht mehr mitspielen und sagen Mose, dass sie das eigentlich auch überhaupt noch nie wollten. Sie wollen auch nicht kämpfen, obwohl sie ja eigentlich kampfbereit ausgezogen sind und wussten, dass es zu Kämpfen kommen kann. Sie zittern. Und hätten sie einen Abstellraum mit einem Mattenwagen gehabt, sie wären alle zusammen da reingegangen. Aber so etwas gibt es dort nicht. Sie sind an einer Stelle, an der sie den hinter ihnen herjagenden Ägyptern nicht entkommen können. Es ist ein Ort, an dem sie nur verzagen können. Gott hat sie an diesen Ort der Verzagtheit geführt, damit sie lernen, ihm zu vertrauen. Er wünscht sich sehr, dass sie glauben, dass er auch diesen Kampf für sie kämpfen wird. Aber die Israeliten können nur sehen, dass es nicht mehr weitergeht und dass sie an einem Ort sind, an dem sie wohl ihre Träume und Hoffnungen begraben müssen. Nur Mose vertraut auf Gott. Er streckt seine Hand aus. Gott lässt die Israeliten nicht alleine. Da, wo keiner von ihnen mehr einen Weg sehen kann, bahnt er ihnen einen Weg. Er teilt die Wellen und findet einen Weg für sie durch das Meer und er führt sie sicher hindurch. Vertraust du darauf, dass Gott dich an dem Ort deiner größten Angst und Verzagtheit nicht alleine lassen, sondern einen Weg für dich bahnen wird? Oder schaffst du es nicht mehr, ihm zu vertrauen, weil du irgendwo unterwegs deinen Mut verloren hast? Und das Zittern vor den Kämpfen, die du jeden Tag kämpfen musst, so viel Raum in dir einnimmt. Ich möchte euch heute einmal das zittrigste Lebewesen der Welt vorstellen. Es ist kein Säugetier und es ist auch kein Insekt. Es ist eine Pflanze, die Mimose. Bei jeder echten oder vermeintlichen Gefahr, bei plötzlicher Kälte oder Wärme oder einem plötzlichen Stoß, faltet sie ganz verzagt ihre Blätter zusammen. Aber diese Pflanze kann lernen. Das hatte Gott sich ja auch von den Israeliten erhofft. Es wurden Experimente mit eingetopften Mimosen durchgeführt. Man hat sie aus ca. 15 cm Höhe auf einen weichen Untergrund fallen lassen. Nachdem man das ein paar Mal mit ihnen gemacht hat, hörten sie auf, ihre Blätter zu falten. Sogar eine Mimose kann tapfer sein, wenn sie weiß, dass sie aufgefangen wird. Kannst du aufhören zu zittern, wenn du dir bewusst machst, wie oft Gott dich in deinem Leben in seinen starken und liebevollen Armen aufgefangen hat? Gott möchte dich von dem Geist der Verzagtheit befreien. Er möchte, dass du aufstehst und kämpfst. In Hebräer 12, Vers 1b bis 2a steht: Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. In dieser Welt tobt ein geistlicher Kampf. Wenn du nur deinen Frieden haben und in deinem Abstellraum sitzen willst, wird es schwierig. Denn wenn du Jesus nachfolgst, wirst du automatisch mit in diesen Kampf hineingezogen. Wenn du nicht wachsam und trainiert bist, dann bist du ein leichtes Opfer. Ganz besonders für diesen Geist, der verzagt hat, für diese innere Stimme, die dir sagt, dass du das alles gar nicht schaffen kannst. Der Feind will, dass du aufs Schlachtfeld kommst und dich schon besiegt fühlst. Unser Kampf besteht hauptsächlich darin, in der Nähe Gottes zu bleiben, was sich viel einfacher anhört, als es tatsächlich ist. Er besteht darin, uns für das Vertrauen und gegen die Verzagtheit zu entscheiden, und er besteht darin, Licht und Liebe zu den Menschen zu bringen. Es liegt in unserer Hand, jeden Tag unseren Glauben zu trainieren. Wenn wir ihn im Verborgenen und im Kleinen trainieren, können wir auch in schwierigen Situationen kämpfen. Wie sieht so ein Training aus? Bei uns zu Hause sieht das Sporttraining ungefähr so aus. Es ist Sonntagmorgen 6:30. Irgendetwas raschelt bei uns im Schlafzimmer. Christian, ganz munter, sagt: Guten Morgen, Schatzi, ich suche nur mal eben schnell meine Sporthose. Ich fahre zum Training, unterwegs hole ich Brötchen. Ich, meinen Kopf unter das Kissen steckend: Bist du wahnsinnig? Lass mich schlafen. Es ist Montagabend. Christian: Ich fahre zum Training. Möchtest du nicht mitkommen? Ich: Nee, es ist Montag. Dienstagabend. Christian: Ich fahre zum Training. Möchtest du heute mitkommen? Ich: Nee, es regnet. Es ist ganz kalt und nass draußen. Ich bewundere meinen Mann sehr dafür, dass er so diszipliniert ist. Und dass er, egal wie es ihm geht, wie müde er ist und wie sehr es draußen regnet und wie nass und kalt es ist, dass er trotzdem losgeht, um zu trainieren. Ich konsumiere Sport eher als eine Art Unterhaltungsprogramm. Ich finde es schön, im Frühling über die Trasse zu radeln und im Spaßbad ein paar Bahnen zu schwimmen und im Winter ein paar Runden über die Eisbahn zu laufen. Dadurch trainiere ich so 3 bis 4 Mal im Jahr wirklich hart. Wie ist es mit unserem Glauben? Konsumieren wir ihn als eine Art Unterhaltungsprogramm, indem wir in den Gottesdienst gehen und an den Aktivitäten unserer Gemeinde teilnehmen und ab und zu in unser Andachtsbuch schauen? Oder kämpfen wir jeden Tag darum, so nah wie möglich bei Gott zu sein, egal wie viel uns davon abhalten will? Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen zwischen dem passiven, bequemen und vermeintlich sichereren Weg, in dem der Glaube gelegentlich Teil unseres Lebens ist, und zwischen dem mühseligeren Weg, der unseren Mut und unser Vertrauen und unsere Disziplin fordert und dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Was ist das, unser Kreuz? Gott hat dich und mich in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zwischen bestimmte Menschen gestellt, ungefähr so wie ein Heerführer seine Soldaten positioniert. Nimmst du deine Aufgabe an? Wenn ja, geht es darum, jeden Tag an deinem Platz viele kleine Entscheidungen zu treffen. Führe ich das schwere Gespräch? Bin ich bereit, jemanden um Vergebung zu bitten? Biete ich jemandem an, für ihn zu beten? Singe ich Gott Loblieder, obwohl ich viel lieber herumjammern würde? Lese ich in der Bibel, obwohl es doch viel schöner und entspannter ist, die aktuellen Nachrichten zu schauen? Vergebe ich anderen und lasse ein Licht für sie an? Wie starte ich in meinen Tag? Wie beende ich ihn? Bin ich Gott heute begegnet? Habe ich ihn gesucht? Wie viel Nähe zu Gott war in meinem Tag. Durch die Entscheidungen, die wir treffen, können wir unseren Alltag in einen Alltag voller vieler heiliger Momente verwandeln. Vielleicht sagst du, das sind ganz schön viele Trainingseinheiten. Warum sollte ich das tun? Wir brauchen diesen täglichen Kampf, dieses Training, um geistlich fit zu bleiben. Der Psychologe Dr. James Dobson bezeichnet es als das Prinzip der Mühsal. In der Natur gibt es so etwas auch. Ich habe euch ein Bild von einem Regenwaldbaum mitgebracht. Weil es im Regenwald so einfach ist, an Wasser zu kommen, befinden sich die Wurzeln zum größten Teil an der Oberfläche. So können sie ausreichend Feuchtigkeit aufnehmen. Nur ein geringer Teil steckt im Boden. So kann ein Sturm, ein ganz kleiner Sturm, den Baum umwerfen, weil er keinen festen Halt hat. Und dann habe ich euch noch ein Bild von einer Kriechföhre mitgebracht. Sie lebt hauptsächlich in unfreundlichen und wasserlosen Regionen. Ihre Wurzeln sind weit verzweigt. Dadurch hat sie einen festen Halt, so wie eigentlich alle Kieferngewächse, zu denen sie gehört. Die Kiefer selber hat eine Pfahlwurzel, die so tief in die Erde reicht, dass es unmöglich ist, sie zu verpflanzen. Und eine Latschenkiefer kann sogar Lawinen standhalten. Ein Regenwaldbaum untersteht nicht dem Prinzip der Mühsal. Er nimmt auf, was in seiner Umgebung im Überfluss vorhanden ist. Er muss nicht kämpfen, aber er wird auch keinen Sturm aushalten. Ein Kieferngewächs muss von Anfang an gegen die vielen verschiedenen Herausforderungen seines Lebensraums ankämpfen. Die Kiefer ist tief verwurzelt und so mühselig ihr Leben auch ist, hat sie die Stärke, Wind und Wetter zu trotzen, schwere Schneelasten zu tragen, ohne zu brechen. Da habe ich euch auch noch mal ein Bild mitgebracht. Da kann man das ganz gut sehen. Links im Bild ist, das ist ein Kiefernbaum, von Schnee bedeckt. Sie kann Lawinen über sich ergehen lassen, in wasserlosen Gebieten immer noch Wasser finden und das aushalten, was andere Bäume zerstören würde. Wenn wir einen festen Halt in Gott finden wollen, dann ist es wichtig, unser Leben nicht auf einem Mattenwagen in einem Abstellraum zu verbringen, weil wir ängstlich und verzagt oder einfach zu bequem sind. Es ist wichtig, unser Leben ebenfalls dem Prinzip der Mühsal zu unterstellen, damit wir im Glauben wachsen und Stürme aushalten können. Das Prinzip der Mühsal bedeutet für uns, unser Kreuz auf uns zu nehmen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns an den richtigen Platz gestellt hat, auch dann, wenn es manchmal ein unfreundlicher Ort ist, und die Herausforderungen anzunehmen. Es bedeutet, dass wir in den vielen kleinen Entscheidungen unseres Tages zwischen bequem und angenehm oder Anstrengung und Mut wählen müssen. Und es bedeutet, dass wir dafür kämpfen müssen, tief in Gott zu verwurzeln. Was hilft uns bei diesem täglichen Training und bei den Kämpfen auf dem geistlichen Schlachtfeld dieser Welt? Das Wichtigste: Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz bereits gesiegt. Er hat durch seinen Tod diese Welt überwunden und dich, weil du zu ihm gehörst, zur Siegerin und zum Sieger ernannt. Das Zweite: Du bist ein Kind des großen Königs. Du bist, auch wenn ich es schon mal gesagt habe, eine Königstochter oder ein Königssohn. Und dein Vater, der König, wird dir alles geben, was du brauchst, damit du deine Kämpfe kämpfen und deine Riesen bezwingen kannst. Und drittens: Jesus nachzufolgen ist ein Mannschaftssport. Du bist nicht alleine. Beim Sport arbeiten Trainer und Coaches mit den Sportlern zusammen, um sie immer wieder zu ermutigen und sie auf die Kämpfe vorzubereiten. Den Kampf müssen die Sportler dann alleine ausfechten, aber ihre Coaches sind in Sichtweite. Und die Sportler können Blickkontakt zu ihnen halten, um sich während des Kampfes eine Ermutigung oder eine Korrektur bei ihnen abzuholen. Jesus ist der beste Trainer von allen. Er wird uns auf die Kämpfe, die uns bevorstehen, vorbereiten. Und es ist wichtig, während dieser Kämpfe Blickkontakt zu ihm zu halten. Es ist aber auch gut, Menschen an unserer Seite zu haben, zu denen wir gehen können, wenn wir entmutigt oder ratlos sind. Wenn du einen Coach an deiner Seite hast, der dir sagt, was du bisher gut in deinem Leben gemacht hast und welche Kämpfe du schon bestanden hast, dann kann dir das helfen, mit neuem Mut auf dein persönliches Schlachtfeld zu gehen und weiterzukämpfen. Suche das Gespräch mit einem Ermutiger, wenn du zu verzagt bist, um alleine weiterzukämpfen. Und sei für andere mit deiner Anteilnahme da, wenn du ihre Entmutigung spürst. Zum Schluss noch ein Zitat von dem englischen Premierminister Winston Churchill. Er hat während des Zweiten Weltkrieges gesagt: Gebt niemals auf. Gebt niemals, niemals, niemals auf. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich würde gerne mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, manchmal ist meine Angst so groß, dass ich das alles nicht schaffe, was von mir erwartet wird. Dann ist mein Herz ganz klein und zittrig und mein ganzer Mut verlässt mich. Und ich würde mich am liebsten zusammenrollen und in einem Abstellraum auf einen Mattenwagen legen. Ich bin wie gelähmt. Danke, dass ich zu dir kommen kann und dass du mich von diesem Geist der Verzagtheit befreien willst und mir neuen Kraft und neuen Mut geben willst. Du möchtest so gerne, dass ich dir vertraue. Das schaffe ich nicht immer. Ich stehe vor einem wild tosenden Meer und hinter mir rücken immer wieder neue Probleme und Herausforderungen heran. Aber da, wo ich keinen Weg mehr sehen kann, findest du immer einen Weg für mich. Du wirst für mich die Wellen teilen und mit mir zusammen durch das Meer gehen. Amen.